Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima.
Hi und herzlich willkommen, Anja Backhaus hier. Grad Global heißt ja unser Podcast. Und wir wissen alle, das Ziel ist es, die globale Temperatur auf 1,5 Grad zu reduzieren, zu stabilisieren. Darauf haben sich fast alle Staaten bei der Pariser Klimakonferenz geeinigt. Jetzt könnte man aber auch denken, was macht denn eigentlich 1 Grad aus oder sogar 0,5 Grad? Wir alle würden das überhaupt nicht merken, den Unterschied, wenn wir in einem Raum sind, ob da 20 Grad sind oder 20,5, ist kaum zu spüren. Welche gravierenden Auswirkungen diese Temperaturunterschiede aber auf unser weltweites Klima haben, das erklären uns Forscher seit Jahrzehnten. Und Ausgangspunkt für viele Extremwetterereignisse und die Klimaveränderung sind die Polarregionen. Daher ist es ganz wichtig, genau dort die Veränderungen zu messen und zu erforschen, also die Arktis und die Antarktis. Das sind jetzt unbedingt nicht Orte, an denen man viel Zeit verbringen will. Schon dahin zu gelangen ist ein Abenteuer. Stefanie Arndt sieht das wahrscheinlich ein bisschen anders. Sie zieht es zum Eis. Über 11 Mal war sie schon auf Expeditionen in die Arktis und Antarktis. Gerade ist sie wieder von einer zurückgekehrt, vor kurzem aus der Antarktis. Stefanie Arndt ist Meereisphysikerin, arbeitet am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung. Ihr Spezialgebiet ist die Schneedecke des Meereises. Und ich freue mich, dass sie heute mein Gast ist hier bei Grad Global. Hallo, Frau Arndt.
Hallihallo.
4 Monate waren Sie auf der deutschen Forschungsstation in der Antarktis. Welche Eindrücke haben sich besonders bei Ihnen eingeprägt? Also woran denken Sie, wenn Sie an Ihren Aufenthalt zurückdenken?
Ich denke immer, glaube ich, wenn ich an meine Expedition zurückdenke, an eigentlich diese unendlichen weißen Weiten, weil das genau das ist, was einfach die Polarregion ausmacht. Und das dann so mit eigenen Augen sehen zu dürfen, ist tatsächlich immer wieder beeindruckend und beeindruckt auch nachhaltig.
Auch 4 Monate lang, wenn man immer nur weiß sieht?
Tatsächlich ja, weil das ja auch was ist, was man ja aus dem normalen Alltag sozusagen nicht kennt. Also ich wohne in Norddeutschland, da ist es selten 4 Monate am Stück weiß, so streckend der Winter auch ist. Und daher ist das schon was man mitnimmt.
Jetzt können die Temperaturen auf bis zu minus 40 Grad sinken, habe ich gelesen. Das ist viel kälter als in meiner Tiefkühltruhe. Wie haben Sie bzw. Ihr Körper sich dort zurechtgefunden?
Ich war ja jetzt im antarktischen Sommer da. Das heißt, da wird es gar nicht so kalt. Die tiefsten Temperaturen jetzt für mich in den 4 Monaten waren gemessene minus 20, minus 25 Grad. Das war also gar nicht so kalt.
Naja, aber auch die einen sagen so, die anderen so.
Genau. Ja, aber auch minus 40 Grad habe ich schon erleben dürfen in der Arktis im Winter. Und das ist was, der Körper ist an der Stelle wirklich ein Wunderwerk, muss ich sagen. Also es ist jetzt sonst auch nicht so, dass ich bei 40 Grad, minus 40 Grad sagen würde, das ist meine Wohlfühltemperatur. Man darf aber nicht vergessen, dass diese kalten Temperaturen oder in den Polarregionen haben wir eine sehr, sehr trockene Luft. Dementsprechend haben wir ein ganz anderes Empfinden für die minus 40 Grad in den Polarregionen im Vergleich zu den minus 5 Grad, die wir vielleicht mal hier in Deutschland haben, weil hier halt immer diese Feuchtigkeit mit dazu kommt. Das heißt, ja, es ist kalt und ja, es ist sehr, sehr anstrengend für den Körper und man muss sich tatsächlich jeden Schritt ganz genau überlegen und selbst jedes gesprochene Wort ganz genau überlegen, weil das halt alles wirklich, ja, eine Anstrengung für den Körper ist, aber es ist möglich und wir haben ja wunderbare Kleidung, sodass es einem am Ende eigentlich auch gar nicht so kalt scheint, wie man denken würde.
Aber Sie verbringen ja schon am Tag mehrere Stunden auf dem Eis.
Ganz genau.
Wow, okay. Bevor wir jetzt vielleicht nochmal genauer auf Ihre Arbeit zu sprechen kommen, würde ich gerne nochmal sozusagen auf die Metaebene gehen, weil die Antarktis ist ja für uns normale Mitteleuropäer eine Region, über die die meisten wenig wissen. Also es ist kein Urlaubsziel, an dem man lange verweilt. Politisch, also in den Nachrichten, spielt das Gebiet nur ganz selten eine Rolle. Das heißt, das ist ja so ein bisschen aus dem Auge, aus dem Sinn oder vielleicht sogar, was interessiert uns die Antarktis? Wieso sollte uns die Antarktis unbedingt interessieren? Also wie sind wir alle mit den Polarkappen und dem Eis dort verbunden?
Ja, insgesamt die Polarregionen sind für alle von uns, genau wie Sie gerade schon gesagt haben, eigentlich ziemlich weit weg. Und man denkt sich wirklich so im ersten Moment, mein Gott, das ist so weit weg, was interessiert es uns? Man darf aber nicht vergessen, dass wir eben global alle durch die atmosphärische Strömung, also sprich Winde, und durch die ozeanische Strömungen, miteinander verbunden sind. Das heißt, alles, was in den Polarregionen passiert, endet in irgendeiner Form am Ende auch bei uns. Und für die Antarktis haben wir den Punkt, die Antarktis ist ja ein Kontinent und dieser Kontinent ist mit einem dicken, fetten Eispanzer überzogen. Und dieser dicke Eispanzer in Zeiten der Klimaerwärmung, der Klimaveränderung, verändert sich dahingehend, dass immer mehr Eis abschmilzt oder abbricht vom antarktischen Kontinent, was zur Folge hat, dass dieses Eis zusätzlich in den Ozean geht und am Ende dafür sorgt, dass wir global von einem Meeresspiegelanstieg reden in Zeiten der Klimaerwärmung. Das ist das eine, was dann auch natürlich uns betrifft, weil auch dieses Wasser, was dort zusätzlich reingeht, wird dann ja quasi global durch die Strömungssysteme verteilt. Mhm. Und die Antarktis hat ja so ein bisschen so eine abgeschiedene Lage aufgrund der Tatsache, dass sie eben unten am Südpol sitzt und von dem ganz großen Südpolarmeer umschlossen ist. Und dieses Südpolarmeer ist ja quasi einer der Orte, wo ein Großteil des CO2s aus der Atmosphäre genommen wird. Bedeutet, insgesamt sind unsere Weltozeane sinken für CO2, also sie nehmen ganz viel auf und vor allem aber eben in diesem Südozean, weil da eine enorme Durchmischung stattfindet. Und das heißt, dementsprechend sind diese Regionen, obwohl sie so weit weg sind, extrem wichtig für uns, weil eben einerseits, wie gesagt, sorgen sie dafür, dass unsere Meeresspiegel ansteigen. Hier in Norddeutschland sind wir gut damit beschäftigt, seit Jahren mit Deicherhöhungen. Das kommt genau daher. Und andererseits, wenn wir das Südpolarmeer nicht hätten, hätten wir ein noch größeres Problem, was den CO2-Gehalt in der Atmosphäre angeht.
Und wenn wir jetzt über die Gradzahlen sprechen, da geht es ja häufig wirklich um gefühlt minimale Veränderungen, also 1,5 Grad oder 2 Grad. Inwiefern wirkt sich das auch schon auf das Eis aus? Also ob es 0,5 Grad in der weltweiten Durchschnittstemperatur wärmer wird?
Ganz stark, weil die Polarregion, dort sind all diese Veränderungen tatsächlich potenziert. Das heißt, auch wenn wir aktuell global bereits bei einer Erwärmung von ungefähr 1,1, 1,2 Grad sind im Mittel, erleben wir zum Beispiel in der Arktis bereits eine Erwärmung, die 2- bis 3-mal so stark ist. Aufgrund der Tatsache, dass sich eben die Polarregionen aufgrund dieser Erwärmung am stärksten verändern, was ihre Farbe angeht. Weil ja eben eigentlich, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, die Polarregionen sind weiß und reflektieren also eigentlich ganz, ganz viel der einfallenden Solarstrahlung zurück in die Atmosphäre. Und wenn dieser weiße Spiegel sozusagen fehlt, hat das zur Folge, dass mehr Energie vor Ort bleibt. Und das wiederum hat zur Folge, dass es einfach noch wärmer wird. Und da wir genau diese Beobachtung machen, also dass eben, wie gesagt, das arktische Meereis sich zurückzieht oder auch dass das antarktische Landeis sich verändert, hat das eben zur Folge, dass mehr Energie da bleibt, mehr Wärme da bleibt und dementsprechend es sich dort einfach noch stärker erwärmt. Das heißt, da in den Polarregionen, wenn wir global von einem halben Grad reden, können wir halt in den Polarregionen auch schon mal von bis zu 2 Grad und mehr reden. Und das ist natürlich ein Riesenproblem.
Für das Eis dort. Ihr Spezialgebiet, Thoran, ist ja auch der Schnee, also die Schneedecke auf dem antarktischen Meereis. Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen. Welche Funktion hat der Schnee in der Arktis? Weil wir denken ja wirklich immer an dieses Gletschereis, dieses schöne blaue. Was macht genau. Und dann an den Schnee denkt man gar nicht so richtig. Welche Funktion hat er denn?
Der Schnee spielt eigentlich eine unfassbar wichtige Rolle, weil der Schnee im Grunde genommen dem Meereis und auch dem Landeis natürlich seine Farbe gibt. Denn der Schnee ist weiß und das ist einfach das, was dann obendrauf auf allem liegt. Und mit dieser Weißheit bestimmt der Schnee also, wie viel eben von dieser einfallenden Solarstrahlung zurückreflektiert wird, absorbiert oder transmittiert. Sprich, wie viel im Schnee aufgenommen wird oder sogar an Energie durch den Schnee und das Eis dann in den oberen Ozean gelangt. Und das heißt, wenn der Schnee anfängt, sich auch nur marginal zu verändern in seiner Struktur, in seiner Farbe, bedeutet das, dass eben sofort mehr Energie vor Ort bleibt und sich dementsprechend dann diese Erwärmungsschleife, über die ich gerade schon sprach, halt wieder wiederholt. Und deswegen spielt der Schnee eben so eine wichtige Rolle.
Okay. Sie untersuchen Schneekristalle. Die sind ja so ganz fragil und schmelzen so wahnsinnig schnell. Also ich kenne so, wenn man hier versucht, eine Schneeflocke aufzufangen, ist sie natürlich sofort wieder weg. Wie schaffen Sie das eigentlich, die zu untersuchen?
Das mache ich tatsächlich direkt vor Ort. Das heißt, wenn ich meine Messungen mache, habe ich dann halt so eine kleine Gitterkarte bei und tatsächlich eine Lupe, Und damit gucke ich mir dann wirklich vor Ort Schicht für Schicht diese einzelnen Schneekristalle an. Und im Idealfall ist es kalt genug, dass die Kristalle nicht zerfallen, bevor ich sie gesehen habe. Oder ich muss ehrlicherweise zum Teil sehr schnell arbeiten, damit sie mir sozusagen nicht unter der Lupe wegschmelzen.
Ja, absolut. Das sind ja wunderschöne Muster, das sind ja so kleine Kunstwerke. Aber Sie sehen wahrscheinlich eher die wissenschaftlichen Aspekte an einer Flocke.
Sowohl als auch. Also es gibt schon durchaus auch Schneekristalle. Das schlägt auch mein, mein ästhetisches Herz ein Stück höher, weil ich das einfach, weil die auch ganz, ganz toll aussehen, genau wie Sie sagen. Aber natürlich sehe ich es im Wesentlichen mit meinen wissenschaftlichen Augen.
Jetzt waren Sie ja gerade dort. Können Sie schon anhand Ihrer Messungen und Daten jetzt schon etwas ableiten?
Wir haben ja in der Antarktis den Punkt, der ein bisschen gegenläufig war zu dem, was wir in der Arktis beobachten, nämlich, dass sich das antarktische Meereis eigentlich bisher in Zeiten der Klimaerwärmung und Veränderung nicht allzu sehr verändert hat. Also sowohl die Fläche des antarktischen Meereises war mehr oder weniger konstant und auch seine Eigenschaften haben sich nicht verändert. Jetzt mussten wir aber jetzt mittlerweile, wenn wir jetzt die vergangenen 10 Jahre anschauen, sehen wir, dass in den vergangenen 8 Jahren wir wiederum tatsächlich eine außergewöhnlich geringe Meereisausdehnung hatten, auch in der Antarktis im Sommer. Was jetzt in uns natürlich Alarm schlägt und was jetzt aber auch die Beobachtungen auch in diesem Jahr gezeigt haben, in dem Gebiet, wo wir waren, dass sich dennoch trotz all dieser Veränderungen offensichtlich tatsächlich die Schnee- und Eiseigenschaften bisher nicht verändert haben. Das heißt, es ist bisher nur in Anführungsstrichen der Fakt, dass die Fläche kleiner ist, aber nicht, dass Meereis sich in seiner Dicke oder in seiner Struktur verändert hat. Aber das genau ist jetzt halt die große Forschungsfrage, die uns umtreibt, wie das jetzt weitergeht, wenn auch der abnehmende Trend in der sommerlichen Meereisausdehnung weiter zurückgeht.
Aber kann man schon sagen, Sie hegen ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht sich auch erhält noch für viele, viele Jahrhunderte?
In gewisser Weise natürlich schon. Aber es ist halt, wir sind jetzt halt an dem Punkt, man kann halt nicht mehr wegschauen und man muss halt sehr aufmerksam dort jetzt bleiben und versuchen, dieses System besser zu verstehen. Und ich bin immer grundpositiv eingestellt und habe natürlich Hoffnung, dass das antarktische Meereis sich erholt und nicht einen gleichen Weg nimmt wie das arktische. Dennoch, wie gesagt, wir sind jetzt in Alarmbereitschaft sozusagen. Mhm. Und haben aber natürlich ja vor allem in der Antarktis, wie schon angesprochen, vor allem diese sehr starken Veränderungen des antarktischen Landeises, was uns natürlich dennoch große Sorge bereitet, weil das eben das ist, was uns auch global ganz stark nach hinten wirft.
Jetzt haben Sie gerade einmal gesagt, es gibt ja die Antarktis und die Arktis und die entwickeln sich sehr unterschiedlich. Woran liegt das eigentlich? Woran liegen die wesentlichen Unterschiede? Also wie kann man sich das erklären?
Ein ganz großer Punkt ist tatsächlich die Geografie. Wir haben in der Antarktis ja diesen sehr abgeschatteten Kontinent sozusagen vom Rest der Welt, wie gerade schon gesagt. Und dieser Kontinent ist gleichzeitig mit Eis überzogen. Das heißt, es ist halt so ein bisschen wie unser Gefrierschrank eigentlich der Erde nach wie vor, der eigentlich auch noch ganz gut funktioniert. Und dieser Gefrierschrank sorgt dafür, und die Antarktis ist gleichzeitig unser höchster Kontinent. Und dieser Gefrierschrank in Kombination mit diesem höchsten Kontinent sorgt dafür, dass immer wieder kalte katabatische Winde vom Kontinent gen Norden strömen, also über das antarktische Meereis und so quasi das Meereis durchaus immer wieder von oben kühl halten, trotzdem wir insgesamt von der Erwärmung natürlich dennoch sprechen. Ja. Das ist einfach ein Vorteil, so gesehen, dass man also so dieses Gefüge noch hat. Und in der Arktis sind die Randbedingungen einfach ein bisschen anders. Das arktische Meereis ist wiederum von Landmassen umgeben. Also das ist genau andersrum. Der Nordpol ist mit Meereis bedeckt und ringsherum sind die Anrainerstaaten. Und da haben wir natürlich dann auch aus den Anrainerstaaten dann auch zusätzliche Verschmutzung durch die Industrie und was dann also auch durch die Winde dann auch in die hohe Arktis transportiert wird. Das heißt, das arktische Meereis ist wesentlich näher sozusagen an der Industrie, an der restlichen Welt dran.
Am Mensch.
Am Mensch, als die Antarktis. Und dementsprechend sind das Gründe, die dort einfach dann mit reinspielen, dass sich das eben so gegensätzlich verändert.
Mhm. Ja, also man kann hier ganz so symbolisch eigentlich sehr klar sehen, wer auch verantwortlich ist für die Klimaveränderung, wenn Sie sagen, je näher am Menschen, desto dramatischer für jetzt in dem Fall das Eis. Jetzt sind wir ja auch.
Ganz genau.
Jetzt gibt es ja auch, also ich weiß immer, dass am Nordpol leben die Eisbären und am Südpol die Pinguine. Also
genau.
Das ist immer das, was man damit in Verbindung bringt. Die Tiere spielen ja auch nochmal eine wichtige Rolle, beziehungsweise sie haben sich auch an die Bedingungen im und auf dem Eis perfekt angepasst. Was bedeutet das denn für all die, die also nicht nach 4 Monaten die Antarktis oder die Arktis wieder verlassen, sondern die dort leben? Was hat sich da verändert?
Ja, der Lebensraum verändert sich natürlich. In der Arktis ist es natürlich ganz offensichtlich, dass das Meereis als Jagdgrund für die Eisbären einfach nach und nach schwindet. Das hat zur Folge, dass sich die Eisbären dann auf einmal an Land mehr und mehr aushalten. Und was dann auch für uns Menschen natürlich wieder zu einem Problem wird, wenn wir auf einmal zunehmend Eisbärenbesucher in Regionen haben, wo Menschen leben, wo die halt in Anführungsstrichen eigentlich nicht hingehören. Das ist natürlich ein Problem und dadurch wird aber natürlich auch insgesamt die Population kleiner, wenn einfach ja die Nahrung fehlt, weil eben das Meereis fehlt, auf dem sie jagen können. Das ist das eine. Und in der Antarktis sehen wir es genauso. Der Südozean ist eigentlich unser artenreichster Ozean auf der ganzen Welt. Und natürlich dadurch, dass jetzt auch der Südozean wärmer wird, verändert sich natürlich auch das Ökosystem. Ganz klar. Und dementsprechend, und wenn jetzt auch noch das Meereis dazu fehlt, fehlt auch wieder ein Grund, wo kleinste Lebewesen von unten auch ans Meereis andocken, um dort zu leben, weil sie das sozusagen als Nährboden brauchen. Und wenn sich all das verändert, verändert sich dann natürlich auch die gesamte Nahrungskette im Südozean und für das gesamte Ökosystem ringsherum.
Also man kann eigentlich fast sagen, die Pole sind so eine Art Seismograph für die Zukunft. Ne? Also wenn sich da was verändert, dann wirkt sich das auf die ganze Welt aus.
Ganz genau, so kann man das zusammenfassen.
Mhm. Wenn wir jetzt über die globalen Auswirkungen des Klimawandels sprechen, dann interessiert mich ja auch nochmal konkret die Bedeutung für die Menschen in den Ländern des globalen Südens. Und das heißt ja immer, die Klimakrise trifft den globalen Süden am härtesten. Inwiefern hängt das auch mit dem Polareis zusammen?
Wir haben weltweit, wenn wir schauen, wie sich Länder entwickelt haben und wie sich vor allem Städte entwickelt haben, sehen wir natürlich, dass ein Großteil der Städte liegt am Wasser, liegt an den Küsten der Länder und das halt vor allem auf der Südhalbkugel. Und dementsprechend haben wir da jetzt natürlich ein riesiges Problem, wenn jetzt also die Meeresspiegel nach und nach ansteigen, weil die Polpappen abschmelzen. Kommen wir an den Punkt, dass halt Menschen, dass Dörfer, dass ganze Städte umgesiedelt werden müssen, weil sonst einfach die Küsten nicht mehr belebbar sind für diese Menschen, die dort leben. Und das ist natürlich super dramatisch, weil das natürlich auch ein enormer Kostenpunkt, ein enormer Aufwandspunkt ist für die Regionen, die eh schon sehr strukturschwach sind oftmals.
Ja, absolut. Inwiefern ist denn eigentlich Ihre Forschungsarbeit, also die Wissenschaft, verzahnt mit der Politik, auch mit der Gesellschaft? Wie gut werden Sie gehört?
Es ist ein schwieriges Thema, würde ich sagen. Mhm. Wir haben aktuell sehr präsent das Thema Klimawandel in den Medien und in aller Munde sozusagen. Aber das ist ja eigentlich keine neue Erfindung der letzten Jahre, sondern diesen Klimawandel gibt es halt schon seit Jahrzehnten. Und wir liefern seit Jahrzehnten aus der Wissenschaft entsprechende Ergebnisse und zeigen auf, wie sich die Welt verändert. Und wir wurden aber dennoch einfach nicht gehört. Und dieses Gehör wurde jetzt im Grunde genommen erst so richtig geschaffen durch die Fridays for Future-Bewegung, wo dann also die jungen Menschen ja im Grunde genommen für ihre Zukunft auf die Straße gegangen sind. Und dadurch wurden auch wir Wissenschaftler wesentlich mehr gehört. Und das ganze Thema ist so ein bisschen gesellschaftsfähiger geworden. Würde ich sagen. Das ist natürlich eine ganz positive Entwicklung. Und auf politischer Ebene arbeiten wir natürlich ganz eng mit dem BMBF, also mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung zusammen. Wir werden von dort finanziert. Und da muss ich sagen, war für mich ein ganz, ganz positives Beispiel, sowohl was die Gesellschaft angeht, aber auch die Politik, die Mosaik-Expedition, also die Expedition, wo wir unseren deutschen Forschungseisbrecher haben für ein Jahr in der Arktis einfrieren lassen. Ja. Und dieses Projekt konnte nur stattfinden, dann vor allem auch unter Corona und allem, was da dazugehörte, weil wir eine enorme Unterstützung aus der Politik hatten und weil wir auch immer wieder einen sehr, sehr starken Austausch mit der Politik hatten. Und daran sieht man, dass es geht. Aber dennoch sind natürlich auch die Maßnahmen, die aktuell aus der Politik getroffen werden, noch viel zu schwach. Und es müsste noch viel, viel mehr passieren, damit wir eben genau diese Klimaziele, über die wir ganz am Anfang gesprochen haben, auch erreichen können. Weil da sind wir momentan noch viel zu langsam unterwegs.
Was müsste denn in einer idealen Welt geschehen, um die Schneedecke auf dem Polareis zu schützen, also Ihr Forschungsgebiet?
Ja, ich meine, es geht nicht nur um die Schneedecke natürlich, sondern es geht um die insgesamte, es geht eigentlich um die gesamte Welt und natürlich um die gesamten Polarregionen. Und ja, wir müssen einfach am Ende schauen, wie wir unseren CO2-Ausstoß verringern und so CO2-neutral wie möglich werden. Und das muss die ganz große Maßgabe sein. Und da ist es halt auch ganz wichtig zu verstehen, dass eben der CO2-Ausstoß und das gesamte Thema Klimapolitik und Klimawandel eben nicht an der Grenze aufhört, sondern wir das gesamte Thema auch wirklich global betrachten müssen und dass das nicht hilft, es hilft natürlich auf ganz, ganz kleiner Skala, wenn einzelne Staaten Dinge tun, aber der CO2-Ausstoß hört halt nicht dann an der Grenze auf und so, dass wir dann in einem Land sozusagen sicher sind, sondern das trägt sich eben über die ganze Welt. Wir sind einfach global miteinander verbunden. Das heißt, wir müssen auch verstehen, dass wir den Klimawandel nur in den Griff bekommen, wenn wir global alle an einem Strang ziehen. Und das dann also auch global sowohl durch die Politik als auch durch die Gesellschaft getragen wird. Und dafür muss man im Grunde genommen werben und quasi dieses gesamte Thema, so traurig es eigentlich ist, aber trotzdem halt irgendwie noch gesellschaftsfähiger und in Anführungsstrichen attraktiver machen. Damit auch alle mitgenommen werden können und bereit sind, halt ihren Lebensstil zu verändern.
Das heißt, es braucht wirklich immer noch wahnsinnig viel Aufmerksamkeit. Deswegen ist es auch schön, dass Sie hier sind und von Ihren spannenden Erfahrungen erzählen, weil das ist ja auch ganz wichtig, dass man ein Gefühl dafür bekommt. Sie gehen auch an Schulen und arbeiten mit Kindern zusammen. Wie kann man dieses Thema Physik und speziell Meeresphysik so vermitteln, dass es spannend ist?
Das stimmt. Also ich finde es halt ganz, ganz wichtig, die Gesellschaft, wie gesagt, mitzunehmen und die Jüngsten der Gesellschaft, ich meine, auf deren Rücken tragen wir das ja quasi aktuell alles aus, also sprich alles, was wir jetzt verbocken, das ist das dann, was genau die Kinder von heute in ihrer Jugend, in ihrem Erwachsenenleben sozusagen erleben werden. Und deswegen finde ich es wichtig, mit den Kindern in den Kontakt zu treten, und ich bin total fasziniert tatsächlich, dass eigentlich mittlerweile, egal wie alt die Kids sind, dass die extrem offen sind für das Thema und dass die aber auch schon ein enorm großes Hintergrundwissen haben. Zum Teil, wenn ich ganz ehrlich bin, gefühlt sogar mehr als die Eltern. Und das zeigt mir, dass halt wirklich das Interesse dort da ist, dass man sie dann natürlich, Kinder machen uns nichts vor, die kriegt man natürlich dann begeistert für die Region, wenn ich dann Pinguin-Videos mitbringe, wo sich Pinguine miteinander unterhalten. Aber auch das mache ich gern, weil ich sage, ich habe jetzt ein Video gezeigt, wo sich Pinguine unterhalten und wir haben einmal alle gelacht. Aber der Punkt ist am Ende, dass die Kinder bringen genau dann das, was sie dort gesehen haben und was sie fasziniert hat, bringen das nach Hause und das wird dann im Idealfall zu einem Gespräch am Küchentisch. Und wenn wir das schaffen, dass halt die Polarregion und dieses gesamte Thema Klima und die Veränderung halt zu einem ganz normalen Thema in der Gesellschaft wird, eben zu Hause beim Abendessen, beim Frühstück, wann auch immer, ich glaube, dann ist schon eine ganze Menge gewonnen, weil dann eben genau diese Aufmerksamkeit, die wir brauchen, für das Thema geschaffen werden kann. Und sich natürlich gleichzeitig auch mit diesen Ansätzen den Kids zeigen kann, ich bin eine junge Frau, ich habe Mathe und Physik in der Schule ganz gern gemacht, ich habe sowas in die Richtung studiert und ich habe es tatsächlich überlebt. Weil auch das ist natürlich immer so eine gewisse Hürde.
Man kann was Spannendes damit machen, vor allen Dingen am Ende.
Genau,
das ist ja auch
immer
die Hürde,
Physik,
ne?
Ist nicht nur, ich bin der Super-Nerd, bin ich natürlich irgendwie auch auf meine Art und Weise. Aber ich glaube, es wird dadurch wesentlich greifbarer und es nimmt den Kids so ein bisschen auch die Angst davor, was vielleicht ein bisschen Absurdes zu tun.
Sie sind ja in Berlin geboren, Frau Arndt. Wann kam denn überhaupt die Faszination für Schnee und Eis bei Ihnen?
Das hat tatsächlich gar nichts mit Berlin zu tun, sondern damit, dass natürlich auch meine Eltern mir irgendwann auf den Keks gingen mit der Frage, was ich studieren möchte. Und ich mich dann halt aufgrund meiner Vorlieben in der Schule für das Meteorologiestudium entschieden habe. Und dann die große Frage im Raum stand, wo ich das studiere. Und ich wollte eigentlich nicht in Berlin bleiben und war dann unter anderem in Hamburg. Und dort hing ein ganz verstaubtes Poster als die Uni sich vorgestellt hat, mit dem Thema Polarmeteorologie. Und ich muss gestehen, ich hatte gefühlt auch in der Schule vorher mit den Polarregionen leider gar nichts am Hut. Also das war einfach kein Thema. Und das hat mich dann aber total fasziniert. Und ich habe dann basierend auf diesem ganz traurigen Poster, muss ich sagen, dann angefangen, mich mit der Region auseinanderzusetzen, habe angefangen, diese ganzen historischen Berichte und Bücher zu lesen, das erste Mal am Nordpol, am Südpol und alles, was dazugehört. Und das hat mich dann relativ schnell, relativ stark fasziniert, sodass für mich klar war, okay, ich habe eine Mission und diese Mission ist, ich möchte in die Antarktis. Und zu dieser Mission kam es dann tatsächlich auch schon das erste Mal während meines Bachelorstudiums. Okay. Und dann, wenn man das erste Mal und einmal so erleben durfte, muss ich ganz klar sagen, war der Polarvirus eindeutig übergetreten. Und damit gab es dann, was das anging, quasi kein Halten mehr.
Wahnsinn, was ein Poster auslösen kann. Ja, das ist ja unglaublich.
Definitiv.
Das Poster müssten Sie ja eigentlich haben mittlerweile und sich bei Ihnen zu Hause aufhängen. Das ist ja Wahnsinn.
Nee, ich muss wirklich auch sagen, das war ein ganz furchtbares Poster.
Ja. Will man nicht zu Hause hängen haben, okay.
Nein.
Jetzt haben Sie ja gerade erzählt, dass Sie sich auch mit der Geschichte auseinandergesetzt haben und Shackleton gilt ja so ein bisschen als der Polarforscher Ernest Shackleton, 1914 ja. ist der mit der Endurance in die Antarktis unterwegs gewesen, gilt so als der Pionier der Polarforschung. Und Sie waren tatsächlich auch dabei, als das Schiff, das damals untergegangen ist, also die Endurance, als das entdeckt wurde. Was war das denn dann für ein Moment?
Das war tatsächlich ein sehr krasser Moment, weil genau Shackleton und seine Geschichte war eins meiner ersten Bücher, die ich gelesen habe und vor allem das Buch, was glaube ich so für mich das fast zum Überlaufen gebracht hat, was die Faszination dafür angeht. Das heißt, das war für mich wirklich so eins meiner Schlüsselbücher und Momente, dieses Buch. Und als ich dann gefragt wurde, ob ich auf dieser Expedition mitfahren möchte, war das schon das erste Mal, dass ich so dachte, wow, irgendwie für mich schließt sich ein Kreis. Und in dem Moment, als wir dann ja wirklich nach wochenlanger Suche das Schiffswrack auf 3000 Meter Tiefe im Südozean gefunden haben,
Wahnsinn.
War das wirklich ein Moment, da hatten wir, glaube ich, alle Gänsehaut, weil wir kannten natürlich alle die Geschichte. Und wie gesagt, ich hatte dann im Kopf dieses Buch, was ich gelesen habe, den Punkt, dass ich aufgrund dieses Buches schon da stehe, wo ich jetzt bin und dann halt dabei sein zu dürfen, das lässt sich eigentlich kaum in Worte fassen.
Ja, unglaublich. Gänsehaut, wahrscheinlich ein Gänsehaut-Moment.
Ja.
Ich meine, Shackleton hatte damals wahrscheinlich schon ein bisschen anderes Equipment, als Sie das heute zur Verfügung stehen haben. Interessant, dass Sie dass er ausschlaggebend war, weil es war ja sehr ungemütlich auch, was er da durchgemacht hat. Ich meine, Sie haben überlebt, aber das war ja eigentlich nicht unbedingt das, wo man sagt, oh, das möchte ich auch gerne erleben, oder?
Nee, ja und nein. Es war natürlich absolut krass und die Bedingungen, unter denen die früheren Polarforscher ihre Expedition gemacht haben, ja. sind so gesehen absolut nicht vergleichbar mit dem in Anführungsstrichen Luxus, den wir heutzutage haben. Mhm. Aber es war halt trotzdem, es springt so diese Begeisterung rüber und machen uns nichts vor. Auch wenn wir heute auf Expedition gehen, steckt halt immer noch so ein Stück weit dieser Entdeckerdrang der ersten Polarforscher in uns. Ich glaube, sonst würden wir alle nicht auf Expedition gehen. Und das ist dann das, was am Ende des Tages tatsächlich doch irgendwie miteinander verbindet, mit den historischen Polarforschern und uns heute, dass man eben genau die Möglichkeit hat, sozusagen in entfernte Regionen zu reisen, dort Dinge zu entdecken. Wir entdecken heutzutage natürlich Dinge auf ganz anderer Ebene als damals, aber trotzdem ist es genau das, glaube ich, was uns trotzdem am Ende des Tages ganz eindeutig verbindet.
Und so wie ich Sie jetzt höre, würde ich sagen, es zieht Sie auch in der Zukunft wieder dorthin.
Definitiv.
Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Expedition in eine schwindende Welt. Jetzt haben wir ja anfangs kurz darüber gesprochen. Glauben Sie denn, diese Welt ist nicht mehr zu retten? Wird sie schwinden?
Was heißt, sie ist nicht mehr zu retten? Sie ist definitiv in einer Phase, in der sie sich sehr stark verändert. Das heißt, es ist jetzt schon klar, dass diese Welt, die ich heutzutage so sehen kann, wie sie ist, die kommende Generation, die Polarforschung betreibt, wird sie ganz anders wahrnehmen, weil wir eben darauf zusteuern, dass wir womöglich mal einen Sommer haben werden, wo wir kein arktisches Meereis mehr haben, weil wir darauf zusteuern, dass der antarktische Kontinent mehr und mehr an Landeismasse verliert. Das sind Veränderungen, die sind ganz klar. Und das macht einem natürlich auch Sorge, weil man nicht weiß, okay, wie weit geht das jetzt noch? Und schaffen wir irgendwann das Ruder rumzureißen und zumindest, wir können die Veränderung nicht aufhalten, aber wir können sie zumindest verlangsamen. Und das ist einfach das, was man im Kopf haben sollte und muss dann in diesen Zeiten, dass wir gerade schon eine Menge dafür tun, auch wenn es, wie gesagt, eigentlich noch nicht reicht. Aber trotzdem passieren Dinge, die dafür sorgen, dass es also potenziell eine Chance gibt, dass wir dem entgegentreten können und dem entgegenwirken können vor allem.
Und dazu beitragen können auch Ihre Forschungsergebnisse und die Aufmerksamkeit, die Sie dem widmen. Und ich danke Ihnen sehr dafür. Vielen Dank auch für das Gespräch, Frau Arndt.
Ja, vielen Dank Ihnen für das tolle Gespräch.
Stefanie Arndt ist Meeresphysikerin. Ihr Spezialgebiet ist Schnee auf dem Meereis und sie hat schon an 11 Expeditionen in die Arktis und Antarktis teilgenommen, darunter auch an der Mosaik. Expedition in eine schwindende Welt heißt ihr Buch, dass sie das über ihre Erlebnisse und über ihre Beobachtungen in den Polarregionen geht. Und die Arktis ist ja das Epizentrum des Klimas, sagt sie. Wenn sich dort also klimatische Bedingungen verändern, hat das Folgen auf der ganzen Welt. Auch im globalen Süden, wo ja das Polareis und die Kälte erstmal weit weg wirken. Grad Global ist ein Podcast der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima. Und das ist eine Initiative des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Mein Name ist Anja Backhaus. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schickt sie uns gerne oder ein Feedback an podcast@allianz-entwicklung-klima.de. Vielen Dank.